In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen. Denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Wir feiern heute die heilige Dreifaltigkeit. Aber dieses Wort kommt nirgends im Neuen Testament vor. Und auch aus den heutigen Lesungen ist es nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Seltsam. Es soll doch das zentrale Geheimnis des Christentums sein. Ohne die Schrift? Nun, so einfach ist es nicht. Hören wir genau in die Texte hinein. Jesus redet von zwei Phasen seines Erscheinens. Jetzt, sagt er, kann ich euch noch nicht alles sagen. Ihr könnt manches nicht tragen. Aber dann wird einer kommen, der mich vertritt, der von meinem nimmt. Und der wird euch in die ganze Wahrheit führen. Also er unterscheidet sehr klar diese beiden Phasen, dass die ganze Wahrheit erst nach Tod und Auferstehung offenbar wird. Und Paulus, der den Römerbrief als die Summe seines theologischen Denkens schreibt, lebt bekanntlich nach der Auferstehung. Die Begegnung mit dem Auferstandenen war ja das Erlebnis, das ihn ein Leben lang umtrieb und prägte. Die Lesung beginnt mit dem ersten Vers des 5. Kapitels. Und in den ersten 4 Kapiteln entfaltet Paulus seine zentrale Botschaft, meist Rechtfertigungslehre genannt. Er sagt: Durch das Evangelium, das eine Kraft Gottes ist, sind wir vor Gott gerecht gemacht. Das ist in der heutigen Sprache nicht unmittelbar so prickelnd und eingängig. Eigentlich heißt es ganz schlicht: Rechtfertigung heißt, von Gott unbedingt vorbehaltlos geliebt. Und dann kommt ein wichtiger Zusatz, meistens nicht so sauber übersetzt: aus der Treue, aus dem Trauen Gottes hin zum Trauen. Und damit sagt Paulus, es ist ein wechselseitiges Verhältnis, diese Rechtfertigung. Sie geht von Gott aus, unbedingt. Ich liebe dich, ich stehe zu dir. Ich mache dich zu einem Gerechten, wer immer du seist. Aber auf dieser personalen Ebene, auf der sich Gott uns, unserem Innersten zuwendet, musst du antworten, musst du darauf eingehen. Und das ist Glaube. Und er sagt, dieses Evangelium gilt zuerst den Juden und dann euch, den Heiden. Warum zuerst den Juden? Weil er als guter Pharisäer weiß, die Weisung Gottes hat dieses Volk schon, wenn sie so wollen, erzogen, hin zu diesem persönlichen Du Gottes. Und die Heiden, die in einer pluralistischen, religiösen Welt lebten, sie müssen dann dazukommen durch Christus, und zwar unabhängig vom Gesetz, unabhängig vom Werkegesetz, wie er sagt. Für Juden gilt nach wie vor die Tora, unumschränkt. Aber, und dagegen polemisiert er dann später, wer sich nur auf das Werkegesetz, wer sich sozusagen mit Leistungen vor Gott die Nähe, die personale Nähe verdienen will, der landet in einer Sackgasse. Das ist eine Grundbotschaft. Und dann entfaltet er, dass Juden wie Heiden zurückgeblieben sind hinter dem, was sie sein könnten. Die Sünde hat sich auch gezeigt. Und der Schritt unmittelbar vor unserem fünften Kapitel: Trotzdem seid ihr gerechtfertigt. Und das ist auch unumschränkt festzuhalten. Nicht, wie man Luther missverstehen könnte, der Mensch Gerechtfertigter und Sünder. Er ist gerechtfertigt vor Gott und bleibt allerdings Sünder. Im fünften Kapitel setzt er neu an. Dann fragt er, wenn das diese wunderbare Botschaft ist, wie kann man dann erfüllt aus der Gnade leben? Wie geht das? Und da setzt er an, dass wir durch das Trauen Christi, in dem uns Gott gezeigt hat, ich traue der ganzen Menschheit, ich wende mich ihr zu in Liebe, durch das Trauen Christi haben alle, Juden wie Heiden, den unmittelbaren Zugang zu Gott. Wenn man ein christliches Grundaxiom formulieren wollte, dann ist es das intime Gottesverhältnis Jesu. Und wer Abba sagen kann wie Jesus, der steigt in dieselbe Beziehung ein, in diese reine, treue, vorbehaltlose Beziehung, in dieses absolute Vertrauen zum Abba Jesu. Und was folgt daraus? Es folgt daraus im zweiten Satz Hoffnung. Und zwar die Herrlichkeit der Hoffnung. Allerdings, und das sind dann die nächsten Sätze, in der Welt haben wir Bedrängnis. Und es gibt nach wie vor die Sünde und sogar den Tod, natürlich. Aber wer sich auf das Bedrängende in Hoffnung einlässt, der lernt die Geduld, in der Geduld die Bewährung, und dann fließt etwas aus dem Herzen, was zwar aus uns kommt, aber nicht durch uns, die Liebe Gottes. Merken Sie, Paulus beschreibt diesen durchgehaltenen personalen Zugang zu Gott, den er selbst durch Christus als Steigerung, Intensivierung seines jüdischen Glaubens erfahren hat. Und diese Bewegung besagt, es gibt immer schon diesen Gott, der sein Volk liebt, der in seinen Sohn gezeigt hat, er will im Grunde alle Menschen erreichen. Und da haben wir schon das Ich-Du. Und dieser Sohn schickt einen anderen Parakleten, einen Beistand, der ganz auf ihn bezogen ist, aber ein anderer ist. Und den könnt ihr als Gemeinde erfahren. Paulus beschreibt einen Erfahrungsweg. Und das ist das Entscheidende. Wer bei der Dreifaltigkeit gleich wie mit einer mathematischen Formel daherkommt, von oben herab, das musst du glauben, der liegt schief. Die Genese des Dreifaltigkeitsglaubens ist im Grunde wichtiger als die Geltung. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Es geht um Erfahrung, nicht nur der ersten Christen, sondern dass wir in dieses Rechtfertigungsgeschehen mit unserem Leben und mit unserem Innersten einsteigen, dass wir es auch erfahren. Und die gerade in unserer pluralen, multikulturellen, multireligiösen Welt ist das enorm wichtig. Die Zeiten sind vorbei, wo man sich theologische Lehren um die Ohren schlägt und dann vielleicht sogar Menschen deswegen bannt, umbringt oder verbrennt. Nein, es geht nicht um das Recht haben in der Religion. Es geht um die Erfahrung. Es geht mit einem Wort um Spiritualität. Und nur die kann Religionen zusammen und weiterführen. Und ich denke, soweit ich die großen Religionen kenne, lehren sie doch nahezu alle, dem Leben zu trauen, dem Urprinzip dahinter, Gott zu vertrauen. Und sie lehren doch alle eine Ethik der Barmherzigkeit, des Mitgefühls, der Liebe. Und da die Welt eben oft unbarmherzig ist und nicht gerade von Liebe trieft und vieles enttäuschend daneben geht, gehört die Hoffnung dazu. Also in dieser Trias steckt sozusagen als Hintergrundfolie die Dreifaltigkeit. Und das heißt es zu sehen. Es geht nicht um das Recht haben der richtigen Religion, sondern um den richtigen Weg, um die richtige Ethik und um eine vertiefte Reflexion über das, was man erlebt und tut und von Gott erfährt. Paulus spricht zum ersten Mal in seinem ältesten Brief, im ersten Thessalonicher Brief, von dieser Trias. Und hören Sie hin, er redet, obwohl er eine ganz enthusiastische Gemeinde gegründet hat, von der Anstrengung des Glaubens. Liebe ist manchmal Arbeit und Glaube auch. Anstrengung des Glaubens, von der Mühe der Liebe. Und jeder, der wirklich täglich zu lieben versucht, weiß das. Und von der Ausdauer der Hoffnung. Meine lieben Mitchristen, wenn wir das versuchen, uns um unseren Glauben bemühen, täglich, wenn wir uns um die Liebe auch gegen innerlich anbrandende andere Gefühle mühen und wenn wir das in Ausdauer tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sagen wir es kurz, Sie müssen nicht an die Dreifaltigkeit glauben, im Sinne einer Lehre. Sie müssen die Dreifaltigkeit leben, dann glauben Sie wirklich. Amen.